Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Tom Westerholt hier, hallo zum Ab 21 Podcast mit dem Thema: Wie im Film, so romantisch sind wir wirklich. Wir fragen uns, wie definieren wir heute Romantik für uns? Was davon ist dann doch nicht mehr als gelerntes Romantikverhalten aus Liebesromanen und romantischen Komödien im Kino? Wir sprechen darüber mit der Keinohrhasen, Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Decker, mit der Emotionssoziologin Charlotte Render, der Literaturwissenschaftlerin Lisa Wille und der Schauspielerin Lea van Acken, zu deren Job es logischerweise gehört, aus dem Nichts heraus mit einem Filmpartner zusammen glaubhaft romantische Situationen zu erschaffen. Hallo Lea.
Hallo.
Yay. Du hast ja mittlerweile auch schon einiges an Arbeitserfahrungen sammeln können in den vergangenen Jahren und speziell so romantische Szenen, romantische Stoffe sind ja immer wieder was, wo Schauspieler auch mit gemischten Gefühlen draufschauen. Lass uns mal versuchen, das vielleicht so ein bisschen zu erarbeiten, so die Romantik am Filmset, vielleicht mit der ersten Frage für dich als Schauspielerin: Was ist überhaupt das Herausforderndste an solchen Szenen, wenn du dich denen nähern musst? Du hast es im Drehbuch gelesen, da ist so eine Szene drin. Wie geht's dann weiter für dich?
Ich finde, das Herausforderndste ist auch immer so ein bisschen ein Gegenüber. Das macht natürlich total viel aus. Ich hatte ja tatsächlich, ich glaube, viele einmal bei Anne Frank, aber jetzt schon zweimal Romantik-Szenen mit Lukas, und das war ganz gut, weil den kannte ich halt schon irgendwie so manchmal ein bisschen weird mit Freunden. Das ist manchmal nochmal eine komische andere Komponente.
Mit Lukas Reiber, den du von Fuck You Goethe 3 schon kanntest und mit dem du jetzt in Abikalypse auch wieder gedreht hast.
Genau, aber so, dass man einfach sein Gegenüber mag, das hilft auch total, dass man sich irgendwie, ja, okay, vor so Szenen kennt man sich meistens. Na gut, also wie geht man daran? Ich finde, was halt wichtig ist, dass irgendwie auch dieser Spirit rüberkommt. Also du möchtest ja dem Zuschauer was Echtes geben, ja, und dass du dich einfach komplett drauf einlässt und dann irgendwie so, auch wenn du in deinen Spielpartner in echt nicht verliebt bist, dann halt trotzdem irgendwie so dieser Liebe und dieser Energie, dieser Romantik so freien Raum lässt. Und es ist aber tatsächlich oft so, dass dann zum Beispiel auch Sexszenen oder sowas dann doch am Anfang sehr lustig und sehr gestellt sind. Und es dann halt geguckt wird, okay, wo ist die Kamera, wie, was sieht man, bla bla bla. Und dann ist gar nicht irgendwie so crazy wird, und dass es dann, wenn man es dann dreht, natürlich man diesen Zauber entfachen lässt.
Inwiefern ist es bei sowas erforderlich, dass auch am Set eine entsprechende Stimmung hergestellt wird? Also ich kenne das von anderen Szenen, über die ich schon gesprochen habe mit Schauspielern, die gesagt haben, also wenn ich sowas drehen muss, in Anführungszeichen, was schon immer auch ein bisschen Überwindung kosten kann, dann will ich, dass da auch maximal noch Regisseur, Kameramann, Kamerafrau, also so wenig Leute wie möglich, eine Situation herzustellen am Set. Ist das überhaupt möglich im Sinne von Romantik?
Hat man ja fast bei allem am Set. Also klar kann es manchmal störend sein, wenn man kurz vorher noch so rumgetatscht wird. Ich glaube, das mag ich an so der Ami-Arbeitsweise. Das habe ich jetzt schon so ein paar Mal so in Anführungszeichen gesehen, dass dann halt, vielleicht ist es dann Cut, die Szene ist zu Ende, aber man spielt direkt weiter. Das heißt, niemand kommt an euch ran, ihr könnt so den Bereich lassen. Oder eben auch, wenn es so nacktere Szenen werden, dass man dann vielleicht ein Close Set hat. Das macht auch schon was aus, einfach so für so eine Intimitätsstimmung. Und ansonsten bin ich aber tatsächlich, glaube ich, im Persönlichen auch manchmal so romantisch verklatscht, dass wenn bei mir dann nur so Musik angeht und irgendwie, keine Ahnung, die Szenerie stimmt, ich dann schon so denke, ach ja, und gleich fliegen wir, und das ist alles toll. Und es ist immer sehr tagesabhängig, aber wenn man sich wirklich drauf einlässt und irgendwie schön, ja, aufeinander zugeht, dann können da total magische Momente entstehen, auch beim Set. So, voll.
Kannst du verstehen, dass es durchaus Kollegen gibt, bei denen es dann vielleicht auch durch einen Film, wo es viel Nähe gibt zwischen zwei Schauspielern, dass es da dann auch irgendwann klickt, weil die Belegbeispiele sind ja nun mal da, so wie Brad Pitt und Angelina Jolie damals zusammengefunden haben. Kannst du das nachvollziehen, dass dieses sich reinsteigern in so eine Szene dazu führt, dass es auch in Wirklichkeit klickt?
Naja, klar, weil ich glaube, dass tendenziell, wenn man Menschen trifft, die irgendwo chemisch von Komponenten wie, keine Ahnung, Geruch, Persönlichkeit etc. halt irgendwo zusammenpassen und dann natürlich noch intensiv Zeit zusammen verbringen. Das kann im Ferienlager sein oder halt am Set, wo du dann natürlich auch noch diese Gefühle mehr oder weniger in dir entfachst, mit was auch immer, mit welcher Technik oder wie auch immer du arbeitest, und die dann auf den anderen projizierst, klar. Und es ist dann ja immer, ich glaube, auch da dann nur die Entscheidung oder ja, ob man sich dann da reingibt oder nicht sozusagen.
Ob man es selber in dem Augenblick zulassen möchte oder nicht. Letzte Frage ist die, die ich allen Gesprächspartnern heute stelle bei unserem Thema, wie romantisch sind wir wirklich? Was bedeutet Romantik für dich? Kannst du das an irgendwelchen Schlagworten festmachen?
Also manchmal ist das Leben an sich für mich romantisch. Also es können so Lichtkomponenten sein, irgendwie der Himmel oder ich weiß nicht, so gemütliche Herbststimmung. Ansonsten Musik hat auch was total Romantisches. Tanzen finde ich. Tanzen ist für mich was, eine totale Romantik haben kann. Gerade wenn man mit jemandem tanzt, den man gerne mag und dann so die Bewegungen spürt, das finde ich super. Mhm. Ja, ganz vieles, wenn man sich einfach aufeinander einlässt, glaube ich, und wirklich sich auf den anderen fokussiert und miteinander redet und echtes Interesse aneinander hat, das ist für mich schon Romantik. Da brauche ich dann gar nicht unbedingt noch 1000 Kerzen und, weiß nicht, Rosenblätter können auch mal schön sein. Aber ich glaube, so dieser echte, zweisame Moment, das ist so Romantik.
Wie romantisch sind wir wirklich, ist das Thema heute in der Ab 21. Lea van Acken, vielen Dank nochmal für den kurzen Besuch zum Thema. Eine Frau, die professionell romantisch sein muss manchmal, am Filmset nämlich. Vielen Dank für die Einblicke da rein. Seit gestern läuft euer Film Apokalypse im Kino. Wer da immer noch nicht drin war seit gestern, der geht spätestens morgen rein.
Auf jeden Fall.
Danke dir für den Besuch nochmal.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Eins ist mal klar, liebe Leute, so einen richtig guten Liebesfilm mit Witz und echter Romantik und dann auch noch für ein breites Publikum zu schreiben, das ist definitiv mal gar nicht so einfach. Das weiß ich von der Frau, mit der wir jetzt sprechen, Annika Decker. Drehbuchautorin und Regisseurin, noch dazu eine der erfolgreichsten, die wir in Deutschland haben, hat zum Beispiel Kein Ohrhasen und Zwei Ohrküken geschrieben und natürlich auch ihre eigenen Regiewerke Traumfrauen und High Society. Alles Mega-Erfolge insgesamt, es waren Millionen Zuschauer drin. Außerdem erscheint ausgerechnet heute auch noch ihr Debüt-Roman Wir von der anderen Seite. Aber der, liebe Annika, der ist jetzt gar nicht so romantisch und komisch in erster Linie und dann auch noch teil autobiografisch. In welchem Verhältnis zu deinem eigenen bisherigen Leben?
Die Figuren und die Handlungen sind frei erfunden, aber es geht um eine junge Frau, die auch Autorin ist und die von heute auf morgen schwer krank wird, durch eine Blutvergiftung und dann im Koma liegt und sich dann langsam wieder zurück quasi ins Leben kämpft. Und ich selbst war auch vor 10 Jahren schwerst krank und mit einem sehr ähnlichen Verlauf. Und das, würde ich sagen, ist alles echt. Also ich weiß, wie sich das anfühlt, aus einem Koma aufzuwachen. Ich weiß, wie sich das anfühlt, einen Tubus im Hals zu haben. Und ich weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn man im Krankenhaus liegt und eigentlich die Miete zahlen müsste, etc. Und so früher, als mir sowas noch nicht passiert war, habe ich Kranksein immer als sowas ganz Heiliges gesehen. Und als mir es dann passiert ist, habe ich festgestellt, dass man auf der anderen Seite auch einen Alltag hat, der manchmal schön ist und manchmal lustig und manchmal tragisch und nach ganz anderen Gesetzen funktioniert.
Kennen tun wir dich tatsächlich bisher, also bis zu diesem Debütroman, der es ja ist, als Autorin von Drehbüchern. Ich habe es eben schon kurz gesagt, du hast an mehreren extrem erfolgreichen Büchern wahnsinnig erfolgreicher Filme geschrieben und mitgeschrieben. Wir wollen ein bisschen darüber reden heute Abend in Ab 21, nämlich über die Frage, ja, wie im Film, wie romantisch sind wir denn eigentlich wirklich? Was ist das Geheimnis hinter einer guten romantischen Komödie? Was muss da drin sein?
Also ich glaube, Romantik ist auch immer mit der Zeit verhaftet. Also es ist so ein bisschen vom Zeitgeist abhängig, obwohl man Harry und Sally jetzt noch gucken kann und lachen und es ist sehr aktuell. Es muss irgendwas Universelles drinstecken. Zum Beispiel bei Kein Ohrhasen hat mich immer beschäftigt. Da hatten alle dann immer so Affären und haben am Anfang immer gesagt, wir sehen das locker. Und das ist aber am Ende dann meist böse ausgegangen, weil einer von beiden doch Gefühle investiert hat und verletzt war. Und das, würde ich sagen, ist so der Kern dieser Liebesgeschichte. Und zur damaligen Zeit habe ich das so beobachtet, dass das so immer so fake Verabredungen sind, die natürlich kein Mensch erfüllen kann und dass das nicht funktioniert.
Jetzt gibt es ja diese grundsätzliche Unterstellung Richtung Drehbuchautoren, dass ihr immer euch eure Geschichten zusammenklaut aus euren jeweiligen Freundeskreisen und aus den Familien. Zu wie viel Prozent, liebe Annika Decker, trifft das denn zu?
Also ich würde sagen, ein Gefühl, über das ich schreibe, muss ich ja auch irgendwann mal gehabt haben, sonst ist es einfach nicht authentisch. Und natürlich klaue ich, das machen alle Autoren. Also die berühmteste Drehbuchautorin Nora Ephron, sogar die Dokumentation über sie heißt Everything is Copy. Und das stimmt natürlich, wenn man immer mit dem Autorenblick durchs Leben läuft. Aber ich habe jetzt noch nie jemanden 1:1 benutzt. Das sind eher so wahrscheinlich Gefühle, die man bei 10 verschiedenen Personen hat, die dann irgendwie einfließen und am Ende ein Charakter werden. Einmal habe ich 3-4 Dinge, die ein Ex-Freund von mir immer gesagt hat, verwendet und er hat es gar nicht gemerkt. Er hat dann den Film gesehen und hat gesagt, das ist ja ein wahnsinniger Idiot, dieser Typ. Also das ist das einzige Mal, das gebe ich zu, da habe ich wirklich... Der hat aber einfach so drehbuchreife Sachen gesagt. Das konnte ich nicht widerstehen.
Trotzdem würde ich hingehen und sagen, selbst wenn man so eine Situation hat wie im Freundeskreis zum Beispiel, da lernen sich 2 kennen und man redet dann so, ne, Freundeskreis intern von einer filmreifen Liebesgeschichte. Ich würde trotzdem behaupten, es würde wenig Sinn ergeben, hinzugehen und deren Geschichte 1:1 aufzuschreiben wie ein Drehbuch. Ja. Dieses Salz für die romantische Komödiensuppe, kannst du das irgendwie beschreiben? Also was musst du dazugeben, damit aus dieser in echt schon schönen Geschichte auch wirklich eine richtig Filmreife wird?
Ja, ich muss manchmal also Prozesse, die im Leben vielleicht einfach ein paar Wochen oder Monate dauern, komprimieren oder kodieren. Auch das, was bei 10 Treffen stattfindet, muss ich dann versuchen, in einer Szene rüberzubringen vielleicht.
Das heißt, das Geheimnis beim Drehbuchschreiben wäre, die Genese einer Geschichte auf den Kern zu bringen und diesen Kern als Szene zu zeigen.
Ja, und im besten Fall dafür ein neues Bild zu finden, was man jetzt noch nicht 20.000 Mal gesehen hat.
Du hast schon sehr erfolgreiche Drehbücher für erfolgreiche Filme geschrieben. Inwiefern hast du da Möglichkeit, speziell bei der romantischen Komödie, haben wir uns hier gefragt, auch wirklich zu variieren? Also wir haben ja oft dieses heteronormative Bild, ne, so von Mann-Frau. Mann fuckt es irgendwie ab, dann muss er sich total irgendwie auf die Hinterbeine stellen, um das Ding wieder auszubügeln. Die Frau verzeiht ihm und dann gibt's das Happy End. Das ist ja so das, was wir oftmals in der romantischen Komödie als Blaupause kennen. Wie gehst du damit um, um das nicht wieder und wieder genauso einfach nur zu reproduzieren?
Zum Beispiel manchmal um in Traumfrauen. Es, diese Figur, die sonst der Mann ist, ist eine Frau, gespielt von Paulina Roginski, und sie fuckt es ab und muss nachher den Typen dann wieder zurückholen. Natürlich kann man jetzt eine Romantic Comedy nicht variieren, indem man alle am Ende sterben lässt.
Manchmal hat man so das Gefühl, dass speziell in der Filmindustrie sich die Räder langsamer drehen als in der Wirklichkeit. Denn wenn man sich heute Mann in dem Fall tatsächlich mal absichtlich mit Doppel-N geschrieben, wenn man sich mal in der heutigen Welt umguckt, du triffst ja Gott sei Dank heute auf wirklich viele selbstbewusste Frauen, die überhaupt gar keinen Bock haben auf diese Nummer. So der Mann, jetzt Schrägstrich, ne, so Vergleich mit dem Film, der Mann in der Lead-Role, von dem alles ausgeht, von dem die Anmache ausgeht, die Frau im Endeffekt zum Reagieren verdammt ist, ne? Auch darauf, auf den Scheiß zu reagieren, den der Mann dann macht, damit er am Ende dann doch als Held in der glitzernden Abendsonne auf dem weißen Pferd dahergeritten kommen kann, um die Holde einzusammeln, die dann in seinen Armen dahinschmilzt. Manchmal hat man das Gefühl, das sind immer noch Strukturen, die in Filmen so gezeigt werden, die mit der Wirklichkeit heute aber nichts mehr zu tun haben.
Naja, deswegen schreibe ich die Figuren, die ich schreibe. Also ich glaube, ich schreibe sehr, sehr präsente Frauenfiguren, die zu großer Überraschung auch eine Persönlichkeit besitzen. Das ist so ein bisschen auch mein Ehrgeiz und meine Leidenschaft, zu sagen, mich langweilt das, wenn Frauen in Filmen einfach immer nur reagieren. Das ist ja auch nicht so wie im Leben. Aber natürlich, wenn man sich die letzten paar Jahrhunderte anguckt, war es natürlich immer so. Und werden Mädchen dazu erzogen, dass sie irgendwann den Prinzen treffen und dann kümmert er sich um sie. Und ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, was wir für Signale aussenden. Und gerade in einem mainstreamigen Unterhaltungsfilm, den ja dann auch im Zweifelsfall sehr viele junge Mädchen sehen, finde ich es wichtig, dass Frauen sich dann auch mal unkorrekt verhalten oder also auf jeden Fall starke Charaktere sind und nicht nur die passive, duldsame, sittsame Prinzessin.
Ja, Gott sei Dank ändert sich da nach und nach was.
Ja.
Was findest du selbst romantisch, wenn du schreibst, was macht Romantik letzten Endes aus, damit sie glaubhaft ist, damit sie ehrlich ist, damit sie funktioniert?
Also mich kriegt man jetzt nicht so leicht rum mit Kuschelrock auflegen und dann 50 Rosen und eine komplett ernste Liebeserklärung. Ich finde, Humor kann auch romantisch sein und das Individuelle ist, glaube ich, romantisch. Wenn ich merke, jemand schenkt mir etwas, was wirklich nur für mich bestimmt ist, weil mir jemand zugehört hat in all den Gesprächen. Ich glaube, jeder Mensch möchte sich erkannt fühlen und dieses sich erkannt fühlen von dem einen anderen Menschen, wahrscheinlich Romantik. Und sobald es beliebig wird und nur, weiß ich nicht, materialistische Symbole sind, geht die Romantik auch ganz schnell weg. Und in Filmen muss ich immer aufpassen, dass man das dann schon immer mal mit einem ironischen Spruch oder so bricht, weil das sonst zu triefig wird.
Ja, weil der Grat zwischen Romantik und Kitsch dann wahrscheinlich auch einfach zu dünn wird.
Ja, und Kitsch hat ja immer dann wieder was total Unglaubwürdiges. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen so ein Balanceakt. Also jetzt nur Humor und sich gar nichts Schönes sagen, ist dann auch ziemlich unromantisch.
Das könnt ihr euch mal merken, ihr verliebten Amateurromantiker. Wir werden ja alle gerne zum Lachen gebracht, vor allem aber von Menschen, die merken, wann der Witz auch mal eine Pause hat. Ich sag mal, wenn regelmäßig im Bett mehr gelacht als gestöhnt wird, solltet ihr eventuell anfangen, über das Mischungsverhältnis ein bisschen nachzudenken. Romantik im Film und in der Wirklichkeit. Wie nah sind sich diese zwei? Darüber haben wir mit der Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Decker gesprochen, die ab heute auch ganz offiziell Romanautorin ist. Wir von der anderen Seite heißt ihr Buch, gibt's ab heute überall.
Deutschlandfunk Nova.
Romantik, wer bist du, ist die Frage, mit der wir uns in Ab 21 bei Deutschlandfunk Nova heute beschäftigen. Manchmal ist es vielleicht einfach nur irgendwie so ein Gefühl, das uns packt, wenn wir mit einem Date unterwegs sind. Oder auch einfach nur, wenn halt wirklich gerade mal ein echt schöner Sonnenuntergang so unerwartet um die Ecke kommt. Möglich, klar. Aber was genau bei Romantik in uns vorgeht und wieso wir manche Dinge als romantisch ansehen, das erforscht die Emotionssoziologin Charlotte Render von der Uni Bielefeld.
Also es gibt ja erstmal ein unterschiedliches Repertoire an Dingen, die als romantisch gelten. Es können Sonnenuntergänge sein, Essen bei Kerzenschein, rote Rosen. Und dass diese Dinge als romantisch erkennbar werden, das beruht eben auf kulturellen Typisierungen. Und die können wir dann sehr zielsicher als romantisch identifizieren. Diese Typisierung variieren zum Beispiel aber auch zwischen den sozioökonomischen Schichten einer Gesellschaft. Also in manchen Schichten kann es sehr romantisch sein, diese Internetbilder mit Liebesbotschaften aller wahre Liebe brennt sich wie ein Feuer ins Herz auf Facebook zu posten. Und in anderen Schichten wird sowas eher als einfallslos und nicht gut auf die besondere Person abgestimmt wahrgenommen und damit gerade als unromantisch. Also es würde eher so einen gewissen negativen Effekt hinterlassen. Und das zeigt eben auch, dass die Frage, was als romantisch gilt und was vielleicht dann eher Kitsch ist, sehr von unserer sozialen Position innerhalb der Gesellschaft auch abhängt.
Jeder empfindet also durchaus andere Dinge als romantisch oder aber ein bisschen zu drüber und halt gar nicht mehr schön. Nehmen wir mal den klassischen Heiratsantrag, ne? Manche sind vermutlich bei einem Antrag mit 100 roten Rosen wirklich mega gerührt. Andere finden das kitschig und peinlich. Und natürlich, und das gucken wir uns ja heute Abend auch ganz gezielt an, beeinflussen auch Hollywood, Filme und Serien, was wir als romantisch gelernt haben und dadurch dann eben auch so ansehen.
Medien spielen da eine extrem wichtige Rolle, gerade wenn es um das Lernen von Romantik oder Liebe geht. Also sie zeigen uns, was in unserer Kultur oder auch in anderen Kulturen als romantisch gedeutet wird und auch, wie wir Situationen so gestalten sollen, dass sie als romantisch wahrgenommen werden können. Also sie bieten uns auch ein bisschen ein Arsenal von kopierbaren Vorlagen an. Und sie sind gerade deshalb auch für Heranwachsende so eine wichtige Lernquelle, weil es eben wenig andere Möglichkeiten gibt, Romantik zu lernen. Also es gibt wenig Akte öffentlich dargestellter Romantik, die man beobachten kann. Und Gleichaltrige sind sich oft auch unsicher und wissen nicht so ganz, wie es läuft. Und die elterliche Romantik, die man sehen könnte, ja, kann man beobachten. Aber ich glaube, viele wissen, dass in einer Familie mit Kindern und einem Alltag die Romantik manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Das heißt, das, was uns bleibt, um zu lernen, wie man romantisch ist und sich verhält, das sind eben Bücher und Filme. Und die bieten uns dann eben Gelegenheit, unser Handwerk in diesem Sinne zu lernen.
Nur eben nicht täuschen lassen, ne? Denn auch wenn es im Film als Reaktion auf obligatorisch romantisches Verhalten das Happy End quasi als Belohnung hinten drauf gibt, heißt das eben nicht, dass es bei einem selbst genauso gut läuft. Habt ihr selbst vermutlich schon mal gemerkt. Oder anders, eine romantische Geste sollte grundsätzlich gut durchdacht sein. Denn was die auslöst, sind automatisch große Erwartungen und Hoffnungen beim Gegenüber. Und da sollte man dann schon vorsichtig sein, sagt Charlotte Render.
Da ist es eben so, dass man sagen kann, dass man sich mit einer romantischen Geste selbst positioniert. Man sagt etwas über sich selbst aus, über seine Wünsche und seine Einstellungen und Hoffnungen in Bezug auf diese Beziehung, in welchem Stadium auch immer sie sein mag. Und wenn man das erstmal gemacht hat, dann kann man da schwer hinter wieder zurück. Das heißt, es entwickelt sich so eine gewisse Bindungswirkung. Man hat sich auf eine bestimmte Weise präsentiert und darauf können jetzt weitere Kommunikationen durch den anderen Bezug nehmen. Und dann wird diese Selbstpräsentation weiter zementiert. Also man hat dem anderen eine romantische Geste gemacht, ist schick essen gegangen beispielsweise. Und der andere reagiert jetzt unverhofft überschwänglich und kontert mit eigenen Liebesbekundungen und dem Vorschlag, das doch jetzt mal auf eine neue Stufe zu heben und den Eltern vorzustellen und so weiter und so fort. Und dann wird man in eine Darstellung hineingezogen, die vielleicht so erstmal am Anfang gar nicht intendiert war. Also der Soziologe Niklas Luhmann hat dazu mal gesagt, der Verführer muss schließlich lieben. Also man wird gefangen in dem, was die romantische Geste impliziert.
So, da habt ihr's. Immer schön vorsichtig sein bei den romantischen Gesten, ne? Und die Konsequenzen schön im Blick haben. Das ist das Fazit von Charlotte Render, Emotionssoziologin und Forscherin an der Uni Bielefeld, zu dem, was wir ja so gemeinhin als romantisch ansehen.
Deutschlandfunk Nova.
So Leute, es tut mir wirklich leid, aber denkt doch vielleicht für einen kurzen, schmerzhaften Moment wirklich mal an 50 Shades of Grey oder an Twilight. Beides super erfolgreiche Buchreihen und dann später ja auch ebenso erfolgreiche Hollywood-Blockbuster mit Millionen von Zuschauern. Beides natürlich etwas abwegige, aber irgendwie doch auch klassische Hollywood-Love-Stories, die bei all der Stereotype extrem massenwirksam funktioniert haben. Bleibt die Frage, warum? Das versuchen wir heute in dieser Ab 21 rauszukriegen, in Gesprächen mit Menschen, die sich professionell mit dem Phänomen Romantik in Buch und Film auseinandersetzen, wie zum Beispiel auch die Literaturwissenschaftlerin Lisa Wille von der TU Darmstadt. Du beschäftigst dich mit Liebes- und Genderforschung in Bezug auf Literatur und hast die Darstellung von romantischer Liebe in Büchern analysiert und genau genommen muss ich, wenn ich jetzt nichts falsch machen will, seit ganz kurzem richtig sagen, hallo, Dr. Lisa Wille.
Hallo.
Frisch promoviert. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank.
Da du dich damit beschäftigt hast, mit dieser Art von Romantik in der Literatur seit vielen Jahren schon, lass uns doch mal auf speziell diese beiden Extremexemplare gucken. Also dieses ganz spezielle Rollenbild, um damit mal anzufangen, das speziell in 50 Shades und in Twilight kreiert wurde. Mhm. Was ist das für ein Rollenbild?
Naja, also das ist ein sehr konservatives, traditionelles Rollenbild und wir sehen, dass auch beide Bücher oder beide Geschichten, es gibt ja auch Verfilmungen, eben genau diese traditionellen Rollenbilder immer wieder reproduzieren. Also wir haben auf der einen Seite die Ich-Erzählerin, die Protagonistin Anna und Bella und beides sind ganz junge Frauen. Sie sind unschuldig, sie sind also im Sinne von jungfräulich, sie sind naiv, sie sind unerfahren und sie erleben ihre erste große Liebe mit einmal Edward, dem Vampir, und auf der anderen Seite mit Christian Grey, dem Multimillionär und Sadisten. Und wir haben eben eine wirklich gravierende Aufteilung zwischen männlichen Stereotypen und weiblichen, denn im Gegensatz zu den Frauen sind die Männer ganz anders konstruiert. Also Edward und Christian vereint Stärke, Überlegenheit, Kultiviertheit und stellen im Endeffekt den Inbegriff von einem idealen Mann oder dem modernen Mann dar. Also einerseits und andererseits sind sie aber auch beide sehr, ja, zerrissene Charaktere.
Müssen beide gerettet werden?
Sie müssen und sie werden es auch. Und sie werden es eben sehr, sehr traditionell durch die Liebesbeziehung, durch die konservative Liebe. Und sie sind erlösungsbedürftig. Und wer ist dafür natürlich besser geeignet?
Das debile Burgfräulein. Du merkst, wie ich mich in Ansätzen andeutungsweise leicht drüber lustig mache, weil das ja Rollenbilder sind, die du gerade beschrieben hast, die ja sowas von überhaupt gar nicht mehr konform sind mit dem, was wir heute aufgeklärt, wie wir uns selbst zumindest finden. Ja. Ne? Da ist ja die Frage, warum funktioniert das zum Teufel?
Im Endeffekt geht es darum, dass es moderne Märchen sind und das war auch meine Fragestellung, warum ich mich damit beschäftigt habe. Es muss ja irgendwas geben, was eine vor allem weibliche Leserschaft so sehr triggert, dass diese Bücher so einen Erfolg haben. Also es geht wirklich darum, dass die Funktion der Frauen, der Protagonistinnen in beiden Büchern oder in beiden Geschichten wirklich dazu dient, diese Männer zu erlösen. Und Anna und Bella bekommen alles, was sie sich wünschen. Aber das, was sie sich wünschen, bleibt eben auf dieses konservative Familienbild oder Modell beschränkt. Und ihre Funktion ist es eben, in der Liebe ihre Ich-Erfüllung zu finden oder ihre Identität zu finden. Und auch Edward und Christian, du hast es eben schon gesagt, dass sie eben dieses Abtrünnige darstellen und sich therapieren lassen. Und hinterher ist es ja auch so, dass es erfolgreich ist, denn beide werden aufgrund der Liebe zur Frau zu romantisch Liebenden.
Ist das nicht letzten Endes dann sogar, wenn man es mal ganz kritisch betrachten möchte jetzt, ist das nicht Romantik als ganz perfide Form von Macht?
Absolut. Die romantische Liebe kommt ja, also der Begriff kommt aus der Romantik, also wir sind so 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert und wird aber vorher im 18. Jahrhundert schon vorbereitet durch die Entstehung des Bürgertums. Und die romantische Liebe ist eng verbunden mit der Entstehung einer bürgerlichen Kleinfamilie, also Vater, Mutter, Kind. Mit romantischer Liebe einher gehen eben auch gegenderte Arbeitsvorstellungen oder gehen bestimmte gegenderte Vorstellungen von der Arbeit in der Liebe, in der Ehe. Und hier sind wir beim ganz klassischen, traditionellen Bild von dem Mann, der eben rausgeht, erwerbstätig ist und so weiter und so fort, die Familie ökonomisch absichert und die Frau, die eben im Haus bleibt und vor allem Mutter, Ehefrau und Stabilisatorin des Mannes ist. Und das sind eben Sachen, die mit der bürgerlichen Kleinfamilie entstehen und sich übertragen auf das Konzept der romantischen Liebe. Ja.
Was wiederum in diesem Fall bedeutet, wenn wir uns Erna Steel angucken und wenn wir uns Bella angucken, sind das ja letzten Endes keine Frauen, die diese Männer befreien oder erlösen, sondern es sind ja die Frauen, die genau diese Männer domestizieren.
Genau, wenn man das so sieht, dann muss man sagen, sie werden ja gar nicht erlöst, weil sie werden eigentlich nur bürgerlich konform gemacht.
Romantisch wie im Liebesroman. Inwieweit stimmen Geschichten wie aus Twilight oder 50 Shades of Grey heute überhaupt noch mit unserem Romantikverständnis überein? Darüber haben wir mit Literaturwissenschaftlerin Dr. Lisa Wille gesprochen. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank.
Ja, was nehmen wir mit aus diesem höchst romantischen Podcast? Dass Romantik sehr wohl etwas sehr individuell Empfundenes ist, wir uns aber offenbar sehr oft keine wirklichen Gedanken darüber machen, wie wir Romantik erleben wollen und dann eben doch Sonnenuntergang, Kerzenlicht und Dinner am Strand als eher einfältige Antworten parat haben, anstatt unser individuelles Romantikgefühl, das irgendwo darunter sitzt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Finnentrop. Die Freiwillige Feuerwehr in Finnentrop im Sauerland hilft im Notfall gerne. Aber nur dann. Darauf hat jetzt ein Vertreter der Löschgruppe hingewiesen, aufgrund vermehrter Anfragen, lautet der Titel einer Stellungnahme. Darin steht: Nein, die Feuerwehr kann euren Pool nicht auffüllen. Unser Wasser ist reserviert für Notfälle, zum Beispiel, wenn es mal brennt. Auch könne die Freiwillige Feuerwehr im Tausch gegen einen Kasten Bier keine Schläuche ausleihen. Die Feuerwehr kennt allerdings eine Alternative. Bei den Gemeindewerken könnt ihr euch ein Standrohr mit Wasserzähler ausleihen, welches eine korrekte Abrechnung der verbrauchten Wassermenge ermöglicht. Das Wasser für den Pool bekommt man also nie geschenkt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.